Ich lese Johannes Evangelium 16, Verse 23 bis 30. Hört das Wort Gottes. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Dies habe ich euch in Gleichnissen gesagt. Es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen vom Vater Kunde geben werde. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Da sagten seine Jünger zu ihm: Siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort ewig ist. Und selbst wenn Himmel und Erde vergehen, dein Wort bleibt bestehen. Herr, wir bitten, dass du uns durch deinen Geist hilfst, diese Wahrheit zu verstehen, dass wir nach dieser Wahrheit leben und handeln. Herr, wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir haben bis jetzt gesehen, dass Jesus versucht, seine Jünger zu ermutigen. Er benutzt im Prinzip die letzten Worte, die er hat, bevor er gekreuzigt wird, Kapitel 14 bis 16, um seinen Jüngern Mut zuzusprechen. Was Jesus im Prinzip sagt, ist: Alles wird besser. Er sagt, er geht zurück zum Vater, Jesus wird beim Vater sein, aber es ist besser für die Jünger, dass Jesus zum Vater geht. Jesus sagt nicht, dass alles leichter wird, sondern dass alles besser wird. Jesus hat seinen Jüngern sogar deutlich gesagt, dass die Welt ihn hasst und dafür die Jünger hassen wird, wenn er weg ist. Und doch wird alles besser. Was Jesus macht, dass er ermutigt, seine Jünger nicht aufzugeben. Er ermutigt sie, durchzuhalten, indem er ihnen versichert, dass alles besser wird. Alles wird besser. Und Jesus ermutigt die Jünger, weil man jetzt ermutigt, dadurch, dass die Beziehung, die sie zum Vater haben, besser sein wird. Das bringt uns auch zum Titel der Predigt, nämlich eine bessere Beziehung. Seine bessere Beziehung zum Vater im Himmel. Das ist in gewisser Weise der Kern der Verse, die wir gelesen haben. Und Jesus zeigt uns, warum diese Beziehung zum Vater besser wird. Er sagt erstens, das Gebet wird besser. Das Gebet und die Grundlage fürs Gebet ändern sich und somit ist eindeutig die Beziehung zum Vater besser. Zweitens spricht er davon, dass der Vater die Jünger liebt. Natürlich hat Gott Israel schon immer geliebt und sein Volk schon immer geliebt. Doch hier hat die Liebe eine andere Grundlage bekommen. Und drittens spricht Jesus vom Glauben. Die Jünger werden an Jesus glauben. Und das verändert die Beziehung zum Vater. Und diese drei Ebenen gelten auch für unsere Beziehung zum Vater. Gebet, Liebe und Glauben sind die drei Bereiche, die wir uns anschauen müssen, wenn wir die Beziehung, die wir zu Gott, dem Vater, haben wollen, ein wenig verstehen wollen. So beginnen wir mit dem ersten Bereich, nämlich Gebet. Jesus sagt, an jedem Tag werdet ihr mich nicht bitten. Die erste Frage, denke ich, die wir beantworten müssen, ist: Wann ist jener Tag? Was ist dieser Tag, von dem Jesus spricht? Ist es ein besonderer Tag? Können es viele besondere Tage sein, die kommen? Dieser Tag, an dem die Jünger den Vater in Jesu Namen bitten werden und er es ihnen geben wird. Was ist dieser Tag? War es ein einziger Tag in der Geschichte und wir brauchen ihn gar nicht mehr betrachten? Oder ist es mehr? Ich denke, dieser eine Tag ist kein spezieller Tag, sondern eher ein Zeitraum. Sein Zeitraum ist ein Tag, der an Pfingsten begonnen hat und anhält, bis Christus wiederkommt. Das ist der Tag, der damit angefangen hat, als Christus seinen Geist über die Gemeinde ausgegossen hat. und sie dadurch befähigt waren, zu Gott, dem Vater, zu kommen. Das ist die Zeit, die bis heute angilt, die vielleicht noch nach uns angeht, wenn wir nicht mehr da sind. Das ist die Zeit, die so lange gilt, bis Christus wiederkommt. Wir leben in dieser Zeit. In der Zeit, in der wir zum Vater kommen können und er uns erhört. Wir können im Gebet zum Vater kommen, im Namen Jesu Christi, und wir werden es erhalten, worum wir bitten. Achte darauf, wie Jesus diese Zeit definiert, in der wir leben. Er definiert diese Zeit als die Zeit, in der seine Jünger ihn bitten, nicht ihn bitten, dass sie ihn nicht mehr bitten, sondern sie werden den Vater bitten. Und an jedem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Das ist eine Zeit, in der die Jünger nicht mehr zu Jesus gehen, sondern zum Vater. Als Jesus diese Worte gesprochen hat, war er natürlich noch unter ihnen. Er war noch mitten unter ihnen. Sie konnten ihn direkt ansprechen. Doch er wird zum Vater gehen. Er wird zu Rechten des Vaters sitzen. Und Jesus wird nicht mehr leibhaftig bei ihnen sein. Sie können ihn nicht mehr ansprechen. Jesus geht sogar so weit und sagt, dass er selbst nicht mehr für die Jünger bitten wird. Jesus sagt nicht nur, dass die Jünger ihn nicht mehr bitten, sondern Jesus sagt sogar, ich werde den Vater nicht mehr für euch bitten. An jedem Tag werdet ihr in meinen Namen bitten und ich sage euch nicht, dass ich den Vater in eurem Namen bitten will. Und seht ihr die zwei Dinge, die Jesus hier versucht zu erklären. Erstens versucht er zu erklären, dass die Jünger nicht mehr zu ihm kommen, dass diejenigen, die an Christus glauben, nicht mehr Christus direkt bitten. Und zweitens, dass die Jünger und somit auch wir direkt zum Vater gehen, direkt den Vater bitten. Ich denke, es ist gut, wenn wir hier pausieren. Wenn ich mit Geschwistern über Gebet rede, nicht mit euch, auch mit anderen Geschwistern, dann stelle ich fest, dass es darüber viel Verwirrung gibt. Zu wem soll ich eigentlich beten? Gott ist 3 in 1. Wen dieser 3 Personen in der Gottheit soll ich ansprechen? Und wenn Jesus doch unser Mittler ist, also derjenige, der zwischen uns und Gott vermittelt, sollte ich dann nicht zu Jesus kommen und ihn fragen? Jesus macht hier deutlich, zu wem wir beten sollen, nämlich zum Vater. Zu seinem und zu unserem Vater. Und das ist die generelle Regel, die wir im Neuen Testament finden. Als die Jünger zu Jesus kommen in Lukas 11 und sagen, Herr, lehre uns beten. Wie sollen wir beten? Sagt Jesus, betet folgendermaßen, unser Vater im Himmel. Jesus leitet die Jünger zu unserem Vater. Paulus macht dasselbe. Paulus betet zu dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir sollen zum Vater gehen mit unseren Anliegen. Aber Jesus ist doch unser Mittler. Er vermittelt doch zwischen Gott und uns. Sollten wir denn nicht lieber zu Christus beten, damit er unser Anliegen dann vor Gott bringen kann? Wäre das nicht viel logischer? Es würde vielleicht mehr Sinn machen, aber es ist nicht das, was das Wort Gottes uns lehrt. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht unsere Logik, die wir benutzen dürfen, zu weit nehmen manchmal. Die Idee findet man immer wieder. Die Idee, dass wir verstanden haben, wer Gott ist, dass er heilig und perfekt ist und ohne Sünde ist und dass niemand, der Sünde ist, eigentlich vor Gott treten kann, ist ein gutes Verständnis. Und aus diesem Verständnis kommt oft die Idee, dass ich im Gebet auch nicht zu Gott, dem Vater, kommen kann, sondern lieber zu Christus gehen sollte und ihn anbeten sollte. Wir haben eigentlich nicht das Recht, vor Gottes Thron zu treten. Wer sind wir Menschen, dass wir zu dem Vater kommen sollen? Wer sind wir, dass wir Sünder, die Dreistigkeit besitzen, uns vor den Thron Gottes zu stellen und ihn um etwas bitten. Doch Jesus offenbart uns genau hier die Herrlichkeit, die wir empfangen haben, die Schönheit, die wir empfangen haben. Wir dürfen den Vater direkt bitten. Wir gehen nicht mehr zu Jesus, damit er den Vater bittet, sondern wir können direkt zu Christus gehen, zu dem Vater gehen. Jesus ist unser Mittler und deshalb dürfen wir direkt zum Vater gehen. Jesus ist nicht unser Mittler geworden, damit er unsere Gebete zu Gott trägt, sondern er ist unser Mittler geworden, damit wir mit Gott versöhnt werden. Die Gebete zum Vater bringen wäre die Aufgabe eines Boten, aber nicht eines Mittlers. Christus ist Mittler geworden, damit wir versöhnt werden. Wir, die wir Sünder waren und gegen Gott waren, sind von Gott gerecht gesprochen durch das, was Christus getan hat. Und deswegen können wir direkt zum Vater gehen. Die Aufgabe des Mittlers, die Jesus übernommen hat, ist nicht, dass er unsere Gebete zu Gott bringt und die Antwort uns übermittelt, sondern dass er den Weg, der blockiert war, freigemacht hat, damit wir direkt zum Vater gehen können. Erinnert euch an das riesige Bild, was wir im Neuen Testament haben, als Christus am Kreuz hängt und stirbt und ruft, es ist vollbracht, was geschieht? Der Vorhang im Tempel, der zwischen dem Volk und dem Allerheiligsten, dem Wohnort Gottes war, symbolisch gesehen, zerreißt von oben nach unten durch. Das ist das, was Christus als Mittler getan hat. Er hat den Weg freigemacht, deshalb können wir zum Vater gehen kommen. Jesus sagt, ihr bittet nicht mich und ich bitte nicht den Vater für euch, sondern ihr bittet in meinem Namen. Aber was bedeutet das jetzt? Was bedeutet im Namen Jesu beten? Heißt es, wenn wir am Ende jedes Gebets anhängen im Namen Jesu Christi, dann wird es in Erfüllung gehen. Bitte gib mir meinen Porsche im Namen Jesu Christi. Und wir finden es vielleicht amüsant, aber es gibt Leute, die das denken. Es gibt Menschen, die das denken, wir könnten den Namen Jesus Christus als eine magische Formel benutzen, um alles zu bekommen, was wir wollen. Aber das ist nicht die Idee, was es hier ist. Im Namen Jesu beten bedeutet in Übereinstimmung beten mit dem, was Jesus gelehrt hat. Der Name in der Bibel einer Person ist immer verbunden mit dem Werk und dem, was diese Person gelehrt und gepredigt hat. Das heißt, wenn wir im Namen Christi beten, dann steht es immer in Verbindung mit dem, was Jesus uns vorgelebt hat und was Jesus von uns gefordert hat. Wenn wir den Vater im Namen Jesu bitten, dann bitten wir ihn um die Dinge, die uns Jesus gelehrt hat, um die wir bitten sollen. Wir bitten für die Dinge, die uns das Wort Gottes verspricht, nicht die Dinge, die wir uns wünschen. Im Namen Jesu beten bedeutet also nicht, eine besondere Formel zu verwenden, sondern es bedeutet, in Übereinstimmung mit dem zu beten, was Jesus uns gelehrt hat. Und damit verbunden ist eine Verheißung, ein Versprechen. Jesus verspricht uns, dass wenn wir in seinem Namen beten, also um das bitten, was uns im Wort Gottes versprochen ist, dann wird uns der Vater das auch geben. Das ist ein Versprechen, das wir haben. Lass uns ein kurzes Beispiel nehmen. Angenommen, ihr werdet von euren Arbeitskollegen oder euren Studienkollegen oder Klassenkameraden oder wen auch immer ausgelacht und vielleicht sogar angefeindet dafür, dass ihr Christen seid. Dann verspricht uns das Wort Gottes nicht, dass wir von diesen Leuten erlöst werden. Das Wort Gottes verspricht uns auf keiner Seite, dass unser Leben als Christ eins ist, wo wir nur in Frieden und Freude leben. Paulus sagt sogar, wer Christ ist, der muss verfolgt werden. Wir können in Deutschland von Glück reden, dass das für uns nicht der Fall ist. Aber was uns das Wort Gottes verspricht und wofür wir dann beten sollten, ist für Frieden mit Gott. Dass der Friede Gottes unsere Herzen durchdringt. Dass es uns nichts ausmacht, wenn sie uns auslachen. Dass wir dazu in der Lage sind, damit umzugehen, wenn sie uns vielleicht sogar gewaltsam irgendwas antun. Das verspricht uns das Wort Gottes. Dass wir Ruhe und Frieden im Wort Gottes haben. Und in seinen Wahrheiten habe, aber nicht, dass er alle, die gegen uns sind, einfach von uns nimmt. Wenn wir in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes beten, dann werden wir das erhalten, was das Wort Gottes uns verspricht. Vielleicht nicht unbedingt sofort, aber wir werden es erhalten. Und achte darauf, was die Folge dessen ist, im Namen Jesu zu beten und das zu erhalten. Jesus sagt in Vers 24, damit eure Freude völlig wird. Wir kommen zum Vater und bitten im Namen Jesu und wir werden es erhalten und unsere Freude wird voll. Wir werden uns an dem freuen, was Gott uns gibt. Wir freuen uns nicht mehr an dem, was uns die Welt verspricht, sondern an dem, was Gott uns gibt, weil er es uns versprochen hat. Wir bitten im Namen Jesu Christi, Gott den Vater, und wir erhalten, worum wir bitten. Und darüber werden wir uns freuen. Und das wird unsere Freude erfüllen, völlig machen. Voll bis zum Rand. Und Jesus sagt, das alles wird geschehen, weil uns der Vater liebt. Vers 27 sagt Jesus, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Das bringt uns zum zweiten Bereich der besseren Beziehung, nämlich Liebe. Wir haben gesehen, dass unser Gebet sich verändert in Christus und durch Christus. Und wir sehen einen zweiten Bereich, der unsere Beziehung zu Gott, dem Vater, definiert, nämlich Liebe. Jesus verspricht seinen Jüngern, dass sie vom Vater geliebt werden, weil sie ihn, also Christus, lieben. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Liebe jede Beziehung verändert. Ich denke, wir sind uns einig, dass die Beziehung, die wir zu unseren Arbeitskollegen oder vielleicht Klassenkameraden oder sonst wen haben, anders ist als die Beziehung, die wir zu unserer Familie haben. Vielleicht haben wir ein, zwei gute, sehr gute Freunde, deren Beziehung vielleicht ähnlich ist als zu Familienmitgliedern. Aber die Grundlage dessen ist meistens Liebe, die wir zueinander haben. Wir lieben uns. Und so ist auch die Beziehung zu Gott eine andere, wenn sie von Liebe geprägt ist. Versteht mich nicht falsch, ich habe es schon erwähnt. Gott hat sein Volk immer geliebt. Den Propheten sagt Gott, Jakob habe ich geliebt. Jakob war ein anderes Wort für Israel, für sein Volk. Gott hat sein Volk geliebt. Die Liebe Gottes zu seinem Volk war der Grund, warum er Israel aus Ägypten geführt hat. Gott sagt es ihnen sogar ziemlich offensichtlich, ich habe euch nicht rausgeführt, weil ihr das heiligste Volk seid oder weil ihr das größte Volk wart, sondern weil ich euch geliebt habe, habe ich euch aus Ägypten geführt. Und wir können natürlich auch Gott nicht aufteilen und seine Eigenschaften gegeneinander ausspielen. Doch was wir wissen ist, dass die Liebe Gottes der Grund ist für vieles, was Gott tut. Es ist der Grund dafür, dass Gott seinem Volk etwas Gutes tut. Die Liebe ist die Grundlage dafür gewesen. Die Beziehung zwischen Gott und Israel im Alten Testament wird oft beschrieben als die eines Vaters und eines Sohnes, die eines Ehemanns und einer Ehefrau. Es wird immer beschrieben als eine Beziehung, die als Grundlage Liebe hat. Gott liebt sein Volk und wir sehen es auch im Neuen Testament, Johannes 3, Vers 16, der bekannteste Vers der Bibel vielleicht sagt, darum hat Gott die Welt geliebt. Oder man kann übersetzen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Gott hat seinen Sohn gegeben, weil die Welt geliebt hat. Römer 5 sagt, dass Gott uns seine Liebe gezeigt hat, indem Christus starb, bevor wir an ihn glaubten, als wir noch Sünder waren. Gott liebt, das ist das Prinzip, und deswegen tut er seinem Volk Gutes. Gott liebt sein Volk und deswegen erlöst er es. Im Alten Testament, vielleicht aus der Gefangenschaft, sogar aus der babylonischen Gefangenschaft, im Neuen Testament von ewiger Strafe und dem ewigen Gericht für Sünde. Doch die Liebe Gottes, von der Jesus hier spricht, in diesem Abschnitt, hat einen anderen Ursprung. Jesus sagt, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt. Jesus sagt hier, dass Gott seine Jünger liebt, weil seine Jünger Christus geliebt haben, weil sie ihn geliebt haben. Die Grundlage für die Liebe, die Gott zu seinem Volk hat im Neuen Testament, ist unter anderem, nicht ausschließlich, aber unter anderem auch, weil wir Christus lieben. Ich denke, das macht den Unterschied in der Beziehung aus. Es macht den Unterschied aus in der Beziehung, den die Jünger zu Gott, dem Vater, hatten. Es macht den Unterschied in der Beziehung aus, die wir zu Gott, dem Vater, haben. Der Vater liebt die Jünger nicht mehr nur als die Sünder, die er erlöst, er liebt sie nun als die Kinder, die seinen Sohn lieben. Er liebt sie als die, die Christus lieben. Die Beziehung zu Gott, dem Vater, hat sich verändert, weil es nicht nur Gott ist, der uns liebt, sondern weil wir Christus, seinen Sohn, lieben. Die Liebe ist nicht mehr nur einseitig von Gott ausgehend, sondern kommt nun auch von uns. Sie basiert nicht nur auf seiner Liebe für uns, sondern unserer Liebe zu ihm. Es ist eine andere Art von Liebe geworden. Ich weiß, es fällt uns schwer zu sagen, dass Gott die einen anders liebt als die anderen. Aber das ist die Realität, die uns das Wort Gottes immer wieder gibt. Ich weiß, Gott ist Liebe. Und deswegen sollte er doch eigentlich alle Menschen gleich lieben. Und ich sage ja nicht, dass Gott die Menschen nicht liebt. Es sind seine Geschöpfe. Sie sind in seinem Ebenbild geschaffen. Und ohne, dass wir unsere Liebe mit Gottes Liebe vergleichen können, aber wir lieben manche Menschen in unserem Umfeld anders als die anderen. Wir finden manche Menschen komisch oder schwer zu lieben. Und manche Menschen fällt es einfach leicht zu lieben, weil wir wissen, sie lieben uns auch. Keinem von uns fällt es schwer, seine Familienmitglieder zu lieben, so schwierig und kompliziert sie auch sind. Natürlich liebt Gott alle Menschen, doch die Liebe, die Gott zu seinem Volk hat, ist schon immer eine andere gewesen, weil sein Volk im Idealfall immer auch seinen Erlöser liebt, nämlich Christus. Die ganze Idee im Alten Testament, als Gott Israel aus Ägypten rausgeführt hat, war, dass Israel lernt, Gott zu lieben. Das ist die große Aufforderung. Was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Dass du ihn liebst von ganzem Herzen, mit dem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft. Das ist nicht kein Gebot, was Jesus im Neuen Testament eingeführt hat, was wir im Alten Testament schon finden. Er sagt, der Vater liebt euch, weil ihr mich liebt. Jesus spricht ja nicht von einer Liebe, die nur von unserer Liebe abhängig ist, aber die nicht unabhängig von unserer Liebe ist. Ich denke, das müssen wir verstehen. Gott liebt uns nicht nur, weil wir ihn lieben. Gott belohnt uns nicht mit seiner Liebe. Aber seine Liebe ist dennoch abhängig von unserer Liebe. Seine Beziehung, die von beiden Seiten ausgeht. Was wir verstehen müssen, ist, was heißt es nun, Christus zu lieben? Wenn Gott sagt, oder wenn Jesus sagt, Gott liebt uns, weil wir Christus lieben, müssen wir uns fragen, wie sieht diese Liebe zu Christus eigentlich aus? Und Jesus selbst gibt uns die Antwort in Johannes 14, Vers 15. Er sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Jesus lieben bedeutet, das zu tun, was das Wort Gottes fordert. Jesus lieben bedeutet, nach seinen Worten zu wandeln. Es ist wichtig, dass wir es verstehen, weil wir oft unsere Liebe zu Gott abhängig machen von seiner Liebe zu uns. Wir sagen, klar soll ich Gott lieben, aber es würde mir einfacher fallen, Gott zu lieben, wenn er mir dies und das gibt. Es würde mir einfacher fallen, Gott zu lieben, wenn die Situation sich verändert. Es fällt mir einfacher, Gott zu lieben, wenn es mir besser geht, als es mir jetzt geht. Das sind die Gedanken, die wir in unserem Kopf machen. Und es ist falsch. Gott liebt uns. Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Aber noch mehr liebt Gott jeden einzelnen Christen. Und er liebt jeden einzelnen Christen so sehr, dass er seinen Sohn für ihn geopfert hat. Gott liebt dich besonders, wenn du glaubst. Das ist eigentlich die Aussage hier. Die Basis für die besondere Liebe Christi ist als erstes den Glauben, den wir zu ihm haben. Doch die eigentliche Frage, die wir uns stellen sollten und die du dir stellen solltest, ist nicht, liebt Gott mich, sondern liebst du Christus? Liebe ich Christus? Ist das, was Christus von uns fordert, was er uns gelehrt hat, das, wonach wir leben? Liebst du Christus? Liest du sein Wort? Willst du sein Wort verstehen? Willst du nach seinem Wort leben? Das ist die eigentliche Frage. Und wenn wir feststellen, dass es in unserer Beziehung zu Gott nicht so gut ist, wenn unsere Beziehung zu anderen vielleicht nicht so gut ist, dann neigen wir oft, es Gott in die Schuhe zu schieben. Wir würden das natürlich nicht so sagen, aber indirekt verhalten wir uns so. Meine Beziehung zu Gott wird bestimmt besser, wenn. Meine Beziehung zu meinem Nächsten, zu meinem Ehepartner wird bestimmt besser, wenn. Doch unsere Beziehung wird dann besser, wenn wir anfangen, seinen Sohn zu lieben. Die Beziehung zu Gott wird besser, wenn wir ins Wort Gottes gehen und sein Wort lesen und studieren. Das sagt Jesus uns selbst, wenn er sagt, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt. Wenn wir Jesus lieben und an ihn glauben, dann ist es die Grundlage, dass Gott uns liebt. Nicht, dass Gott uns nicht liebt, aber die Art der Liebe, die Beziehung zu Gott wird anders, wenn wir anfangen, Christus zu lieben und an ihn zu glauben. Und das bringt uns zum dritten Bereich und zum letzten Bereich heute Morgen, nämlich Glaube. Wir haben gesehen, dass die Beziehung zu Gott, dem Vater, besser wird im Gebet, in der Liebe und jetzt auch im Glauben. Wir sehen, dass der Vater die Jünger liebt, weil sie Jesus lieben und glauben. Und Glauben ist wahrscheinlich der entscheidendste Bereich von allen dreien. Der wichtigste Bereich, den wir brauchen. Der Bereich, der die Beziehung am meisten verändert und verbessert. Also müssen wir verstehen, was dieser Glaube an Christus eigentlich beinhaltet. Um zu verstehen, wie der Glaube und der Inhalt des Glaubens unsere Beziehung zu Gott, dem Vater, verbessern kann. Und Jesus sagt, und glaubt, dass ich vom Vater ausgegangen bin. Was Jesus sagt, ist, als erstes müssen wir glauben, dass Jesus vom Vater kommt. Jesus war nicht nur ein Zimmermann oder ein einfacher Prophet, sondern Jesus war und ist der ewige Sohn Gottes, der vom Himmel in die Welt, vom Vater in die Welt kam. Paulus sagt uns, dass er seine Herrlichkeit verlassen hat. Jesus hat die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, verlassen. Er kam vom Vater. Johannes selbst, als er das Evangelium einleitet, beginnt damit, dass er schreibt, wie Jesus Mensch wurde und dass in ihm die Herrlichkeit Gottes wohnte. Eine Herrlichkeit vom Vater. Später in seinem ersten Brief sagt Johannes sogar, dass jeder, der leugnet, dass Jesus vom Gott gekommen ist und Mensch wurde, dass er ein Irrlehrer ist und dass wir keine Gemeinschaft mit ihm haben sollen und dass wir ihn sogar meiden sollen, wenn jemand diese Wahrheit verleugnet. Der Glaube, der den Unterschied macht am Ende, beinhaltet, dass Christus Gott ist. Er ist der ewige Sohn Gottes, der die Herrlichkeit Gottes verlassen hat, um Mensch zu werden. Und wir müssen das verstehen, unser Glaube an Christus beginnt nicht bei dem, was Christus für uns getan hat. Es ist ein wichtiger und zentraler Teil unseres Glaubens, aber unser Glaube an Christus beginnt bei dem, was Jesus ist. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist wahrscheinlich das, was die meisten Christen eint weltweit. Beginnt den Abschnitt über Jesus Christus und ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Unser Glaubensbekenntnis beginnt über Christus zu bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, der in die Welt gekommen ist. Da beginnt unser Glaube. Und dann sagt Jesus, dass er vom Vater gegangen ist und in die Welt kam und dass er die Welt verlassen wird, um zum Vater zu gehen. Und das heißt, wir müssen auch glauben, dass Christus zum Vater gegangen ist. Das heißt, wir müssen glauben, dass Christus nicht nur gestorben ist, sondern dass er auch auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist. Dass er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Jesus ist nicht im Grab liegen geblieben. Jesus ist nicht am Kreuz hängen geblieben. Er ist nicht nur gestorben, sondern ist auferstanden. Er ist nicht nur auf dieser Erde geblieben, sondern er ist zum Vater gegangen in seine Herrlichkeit. Er ist der Herrscher über Himmel und Erde geworden. Auch wenn Jesus das hier nicht sagt, das ist das, was wir aus dem Rest des Neuen Testamentes durchaus einfühlen können. Christus ist nicht mehr hier auf Erden. Christus ist auf Erden gekommen und ist zurück zum Vater gegangen und ist dort in aller Herrlichkeit. Und warum ist es so wichtig? Warum ist es wichtig, dass wir glauben, dass Christus Mensch geworden ist und dass er zurück zum Vater gegangen ist? Warum müssen wir diese zwei Wahrheiten festhalten? Ich denke, erstens müssen wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, um für unsere Sünden sterben zu können. Um überhaupt uns Erlösung bringen zu können. Denn nur der Sündlose, der nie gesündigt hatte, konnte für die Sünden sterben. Konnte für die Sünden von anderen sterben. Wenn Gott gesagt hätte, jeder muss für die Sünden büßen oder büßen lassen, dann hätte keiner von uns für die Sünden des anderen sterben können. Weil wir noch nicht mal zu der Lage gewesen wären, die Strafe für unsere eigenen Sünden zu ertragen. Aber Christus, der ohne Sünde war, konnte die Sünden für uns tragen. Zweitens müssen wir glauben, dass Christus auferstanden und in den Himmel gefahren ist, weil dies bestätigt das Opfer, was Christus für uns getan hat. Paulus sagt in Römer 5, dass Christus auferweckt worden ist, um unserer Rechtfertigung willen. Wir stehen gerecht vor Gott, weil Christus für unsere Sünden gestorben ist und weil sein Blut vergossen ist, weil sein Leib für uns gebrochen worden ist. Aber weil Jesus auferstanden ist, sind wir vor Gott gerechtfertigt, weil es ist bestätigt, dass das Opfer, was Christus vollbracht hat, ausgereicht hat für das, was getan werden musste. Deshalb müssen wir diese zwei Dinge glauben. Und drittens bestätigt diese Wahrheit die Gottheit Jesu. Die Tatsache, dass Jesus von Gott, dem Vater, gekommen ist, bestätigt, dass Jesus selbst Gott ist. Die Tatsache, dass Jesus zum Vater zurückgehen konnte und jetzt zur Rechten Gottes sitzt, bestätigt, dass er Gott ist. Und genau das bestätigen die Jünger letzten Endes, als sie ihren Glauben an Christus bestätigen. In Vers 30 sagen sie, jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Was meinen die Jünger damit? Was sagen die Jünger? Wir wissen, dass dich niemand mehr fragen muss. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber in Vers 18 haben die Jünger über die Worte Jesu sich verwundert und haben gefragt, was bedeutet das? Und sie wollten anfangen, Jesus zu fragen. Und bevor sie Jesus fragen konnten, hat Jesus ihnen schon die Antwort gegeben, weil er wusste, was sie fragen wollten. Jesus hat es nicht nötig, dass wir ihn fragen. Er heißt nicht, dass wir Gott nicht bitten sollen. Wir sollen zu Gott, dem Vater, kommen. Das hat Jesus vorher gesagt. Wir sollen Gott, den Vater, bitten. Aber Jesus hat es nicht nötig, dass wir ihm was erzählen, weil er es weiß, weil er Gott ist. Der Punkt hier ist nicht, dass wir nicht mehr beten sollen. Der Punkt hier ist zu beweisen, dass Jesus Gott ist. Die Allwissenheit Christi beweist seine Gottheit. Aber warum ist dieser Glaube jetzt so wichtig? Warum verändert dieser Glaube, dass Christus der Sohn Gottes ist, unsere Beziehung zu Gott, dem Vater? Und die Antwort liegt darin, dass es im Prinzip nur zwei Arten von Beziehungen gibt, die der Mensch zu Gott, dem Vater, haben kann. Es gibt die Beziehung als Sünder, dem Gott als Richter gegenübersteht, den Gott richten muss für jede einzelne Sünde, die er getan hat. Derjenige, der von Gott bestraft werden muss, weil er die Gebote und Gesetze Gottes übertreten hat. Oder es gibt den Menschen, der als Kind Gottes vor ihm steht. Gott kann und will der Vater eines einzelnen Menschen und vieler einzelner Menschen sein, als jeden einzelnen Christen. Ein Vater, der sein Kind liebt, der sein Kind niemals aufgibt, der immer für sein Kind da ist, der seinem Kind all das gibt, was es braucht. Doch wir können nur durch den Glauben in diese Beziehung eintreten. Nur wenn wir an Christus glauben, können wir Gott zum Vater haben. Und genau das sagt uns Johannes in Kapitel 1, Vers 12. Alle, die Christus aufnahmen, die an Christus glauben, haben das Recht erhalten, sich Kinder Gottes zu nennen. Nur durch den Glauben an Christus können wir diese bessere Beziehung zu Gott, dem Vater, erhalten. Und deshalb ist die Aufforderung, die wir heute Morgen haben, zu glauben. Wir müssen an Christus glauben. Wir müssen glauben, dass er vom Vater gekommen ist. Wir müssen glauben, dass er zurück zum Vater gegangen ist. Wir müssen glauben, dass er der ewige Sohn Gottes ist, der gekommen ist, um uns zu erlösen. Und das verändert die Beziehung. Unser Glaube verändert die Beziehung. Denn wenn wir glauben und Jesus lieben, dann liebt uns der Vater. Und diese Liebe hat zur Folge, dass wir den Vater alles bitten können in Jesu Namen, in Übereinstimmung mit seinem Wort, und Gott wird es uns geben. Das ist die bessere Beziehung. Das ist die Beziehung, die Christus uns versprochen hat, die wir mit dem Vater haben können. Amen.